Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Guten Nachmittag und herzlich willkommen zu den philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist heute Elisabeth Schäfer. Der heutigen Sendung habe ich den Titel Vergessen wir nicht, es bleibt immer ein Rest gegeben. Es wird gegebenenfalls etwas unsommerlich in der nun kommenden knappen Stunde, aber auch ein Sommer ist keine restlos unbeschwerte Zeit. Sigmund Freud gebrauchte das Wort Rest unter anderem am 21. Dezember 1897 in einem Brief an Wilhelm Vlies. Es handelt sich um einen Brief, der in den psychoanalytischen Lektüren weniger für eben dieses Wort Rest geschätzt wird, sondern vielmehr für den Begriff der Zensur Bedeutung erlangt hat, den Freud hier angeblich erstmals gebraucht haben soll. Aber wenn wir uns heute Nachmittag für Reste interessieren wollen, gibt diese Briefpassage aus dem Dezember 1897 an Wilhelm Vlies doch auch etwas her. Freud schreibt an seinen Freund, ich zitiere, »Hast du einmal eine ausländische Zeitung gesehen, welche die russische Zensur an der Grenze passiert hat? Worte, ganze Satzstücke und Sätze schwarz überstrichen, so dass der Rest unverständlich wird.« Zitat Ende. »So dass der Rest unverständlich wird.« Wenige Jahre später entdeckt Freud im Kontext seines Nachdenkens über die Zensur jedoch auch ein kreatives und sogar lesbares Moment und hält in der Traumdeutung fest, Zitat Anfang, je strenger die Zensur waltet, desto weitgehender wird die Verkleidung, desto witziger oft die Mittel, welche den Leser doch auf die Spur der eigentlichen Bedeutung leiten. Zitat Ende. Der Rest ist immer das, was überbleibt. Beim Essen, beim Lesen, beim Verstehen, im Leben, beim Wegräumen und so weiter. Ich erinnere mich, dass es eine Phase im Mathematikunterricht meiner Kindheit gab und ich meine zu ahnen, dass es jene Zeit vor der Einführung in die Bruchrechnung gewesen sein muss, in der es legitim war, beispielsweise bei Divisionsaufgaben den Rest, also das, was übrig blieb, was nicht teilbar war, neben das Ergebnis zu schreiben. Das Wort Rest mit dem Lineal sorgfältig unterstrichen, Doppelpunkt, und dann die jeweilige Zahl. Es hat mir damals sehr eingeleuchtet, dass es so etwas gibt wie einen Rest. Etwas, das nicht aufgeht, das übrig bleibt. Wie gesagt, es muss jene Phase vor der Einführung in die Buchrechnung gewesen sein, die es dann freilich ermöglichte, diese Reste ihrerseits zu pulverisieren. Was nicht verloren gegangen ist, ist das eindrückliche Erlebnis, einen Rest in einem Zahlwert festzuhalten und damit zum Ausdruck zu bringen, dass hier etwas mit dieser Methode, die zur Verfügung steht, nicht aufgeht. Leider oder zum Glück, das zu entscheiden ist hier nicht der Ort, war dies das eindrücklichere Erlebnis für mich als das Erlernen der Bruchrechnung.
Thank you.
ganz das, was wir kulturell, geschichtlich und sozial geworden sind. Wir sind in Bewegung oder wir sind genau die Bewegung des Hinausgehens über alles, was wir sind. Diese Bewegung kann in ihren Spuren gelesen werden. Eben das tut insbesondere die Dekonstruktion. Gänzlich entziffern und begreifen kann und will auch die Dekonstruktion diese Spuren nicht. Jedenfalls nicht restlos. Insofern wir uns zu diesem Gedanken gesellen, das heißt mitdenken wollen, bedeutet das, dass wir niemals restlos sind. Wir sind weder restlos heterosexuell, noch restlos lesbisch oder schwul oder asexuell etc. Wir sind nicht restlos Frau, Mann, trans, inter etc. Wir sind also nicht restlos und vor allem nicht restlos das, was wir glauben, dass wir sind. Gehen wir von dieser Annahme aus, so müssen wir auch annehmen, dass in uns oder an uns für uns selbst verborgene Anteile unserer Subjektivität schlummern und ganz bunt zum Teil zutage treten, auch wenn es uns selbst entgehen mag. Und dieser Rest muss nun keineswegs als Unfall oder Defizit aufgefasst werden, den es zu eliminieren oder zu minimieren gelte. Dieser Rest ist vielleicht ein Kleinod, in dem er Movens für so vieles sein könnte. Er macht beispielsweise, dass wir werden. Und er könnte machen, dass wir eine ethisch gastliche Haltung gegenüber dem ganz anderen einnehmen können, sind wir uns doch selbst, dank dieses Restes, immer auch schon selbst ganz andere und könnten damit eigentlich prädestiniert sein für die Erfahrung und die Ausbildung einer Haltung für das gegenüber dem Fremden im eigenen. Judith Butler hat uns auf diese Gedankenfigur eindrücklich in ihrem Aufsatzband Psyche der Macht aus 1997 hingewiesen. Ich zitiere, als Form der Macht ist die Subjektivation paradox. Zitat Ende. So diagnostiziert Butler gleich zu Beginn dieses Buches. Und aus diesem Paradox führt auch nichts heraus. Im Gegenteil, Butler zeigt uns mit Foucault, dass die Macht, die uns zu Subjekten macht, immer die Struktur eines Januskopfes hat. Einerseits werden wir als Subjekte zuallererst durch Machtstrukturen hervorgebracht. Wir werden erst Subjekte aus der Unterwerfung. Subjektum ist das Unterworfene. Wir gehen aus dieser Unterwerfung als mit Handlungsfähigkeit ausgestattete Subjekte hervor und vermögen eben erst auf diese Weise selbst tätig, auch machtvoll tätig zu werden. Hier verbirgt sich für Butler auch der Angelpunkt zum Widerstand, da eine unauflösliche Zweideutigkeit entsteht, wenn man zu unterscheiden sucht zwischen der Macht, die das Subjekt handelnd hervorbringt, und der vom Subjekt selbst inszenierten, handelnd hervorgebrachten Macht. also niemals ganz das, was wir kulturell, geschichtlich und sozial geworden sind. Vielmehr sind wir in Bewegung oder wir sind genau die Bewegung des Hinausgehens über alles, was wir sind. Der Rest, der sich in der Subjektwerdung nie pulverisieren und auflösen lässt, wird nicht immer sonderlich geschätzt. Ganz im Gegenteil. Unsere Gegenwart scheint einen neuen Wind in den Segeln derer zu blasen, die sich eine fixe, starke, geschlossene und unveränderliche Identität wünschen und an deren Performance arbeiten. Diesem Bestreben liegt logischerweise zugrunde, dass alles Abweichende eliminiert werden muss und dass es keine Reste geben darf. Solange es Abweichendes, solange es Reste gibt, wird eine solchermaßen verstandene Identität tätig sein können, muss sie sich doch schützen vor dem Abweichenden, vor dem, was nicht aufgeht, was nicht aufgelöst werden kann, vor dem Nicht-Instantanen. Doch wohin führt die Logik des Restlosen? Wenn alles Abweichende, alles, das sich nicht integrieren, eingliedern, zugehörig machen lässt, eliminiert werden soll oder muss, oder angeeignet werden soll oder muss, bis zur Unkenntlichkeit, in die Identität eingegliedert werden muss, tappt eine solche Logik nicht irgendwann in die Falle der Selbstzerstörung? Denn wird es funktionieren? Wird nicht immer auch im eigenen ein Rest auftauchen, der unaneigenbar sein wird, der unaneigenbar bleiben wird? Wird sich dann nicht das Ganze zum Ersticken eingesperrt und in sich selbst gefangen haben, dass es vielleicht beginnt, sich selbst zu fressen, um endlich verschwunden zu sein? Eine grandiose Vernichtung. Wir können an die Roten Khmer denken, die schließlich eine wahnsinnige Deportation des eigenen Volkes in Gang gebracht haben, indem sie unter anderem die eigene Stadtbevölkerung in Arbeitslager deportiert und einen als Autogenozid bezeichneten Tötungsprozess auf fürchterlichste Weise exekutiert haben. Es spitzt sich also alles auf die Frage zu, wie wir mit den Resten tun, wie wir uns zu dem verhalten, was sich nicht verdauen, nicht verstoffwechseln, nicht unbedingt und sofort transformieren, was sich nicht so einfach integrieren und angleichen lässt. Welche Haltung also finden wir zu dem, was überbleibt? In Gesellschaften, Subjekten, in Kulturen und Milieus. Der Rest stellt uns ja immer auch vor die Frage, was ist es denn, dass der Rest an sich hat, was ihn so unverdaulich macht? Was daran sperrt sich denn eigentlich dagegen, integrierbar zu sein? Oder auch, warum muss immer etwas fremd, anders, unzugänglich, unbezwingbar bleiben? Und wo bleiben die Reste eigentlich, wenn sie am Rande bleiben? Am Rande von Subjekten, Gesellschaften, Körpern, Psychen? Und wie sieht unser Verhältnis zu diesen Orten, zu diesen Randorten aus? Sehen wir sie noch? Hören wir sie noch? Riechen und spüren wir noch, was da als Rest ist und bleibt? Führen Reste miteinander eigentlich auch ein Eigenleben? Quasi minoritäre Rand-Rest-Diskurse, die sich gegenseitig etwas zu sagen haben und dann beginnen, ohne den Mainstream ein Leben zu unterhalten, miteinander? Oder fragen wir doch gleich frei heraus, wenn etwas ein Rest bleibt, also Unverdauliches, Unintegrierbares, Unassimilierbares einer Identität, einer Gesellschaft, eines Staates, eines Systems, einer Ordnung, dann fehlt so ein Rest ja innen. Fehlen uns unsere Reste aber wirklich? Trauern wir um unsere Reste, um das, was nicht mit aufgeht in der Ordnung? Wie also halten wir es mit den Resten? Reste, das sind paradoxe Größen, das zu viel und das zu wenig zugleich. Sigmund Freud teilt uns in seinem Text Trauer und Melancholie aus 1915 mit, dass der Melancholiker, die Melancholikerin, oft zwar, Zitat, weiß, wen, aber nicht was er, ich ergänze, oder sie, verloren hat. Zitat Ende. Zum Beispiel wird der Melancholiker, die Melancholikerin sagen, dass für ihn oder sie das Leben keine Bedeutung mehr hat, weil er oder sie nicht mehr mit Hildegard, René, Kai oder Jan zusammen ist. Aber er bzw. sie kann nicht sagen, was an Hildegard, René, Kai oder Jan derart wichtig war, dass nun, da er oder sie sie verloren hat, das Leben jeden Wert verliert. Der eigentliche Verlust, meint Freud, bleibt in der Melancholie unbewusst. Fehlt uns eigentlich was, wenn der Rest zwar bleibt, aber außen bleibt? Oder ist unser Verhältnis zu den Resten nicht vielmehr ein melancholisches? Ganz im Sinne Freuds. In Trauer und Melancholie bespricht Sigmund Freud zwei bemerkenswert unterschiedliche psychische Vermögen, mit dem Verlust von Objekten umzugehen. Durch den starken Fokus auf das Objekt und seine Einverleibung gilt dieses Werk Freuds als richtungsweisend in Bezug auf die später in der Psychoanalyse entstandene Objektbeziehungstheorie Melanie Kleins und Donald Winnicotts. Melanie Klein hat die ersten Beziehungen des Subjekts beschrieben und auch in das Zentrum ihrer analytischen Arbeit gestellt, in denen das Verschlingen und Einverleiben der Objekte der erste Bezug zum anderen ist, der hier noch nicht konkret werden kann, weil der andere nur in Form von Teilobjekten für das kleine Subjekt, das Kind, präsent ist. Trauer und Melancholie, dieser Text von Sigmund Freud, gilt den Objektbeziehungstheoretikerinnen als das Werk der Wende von der Triebtheorie zur Objektbeziehungstheorie. Freud hätte das so sicher nicht unterschrieben, weil er weiter an der Triebtheorie, an der Libido und deren Ökonomie festhält. Und er selbst auch den Ideen Melanie Kleins kritisch gegenüberstand. Aber zurück zu den beiden bemerkenswert unterschiedlichen psychischen Vermögen, mit dem Verlust von Objekten umzugehen. Trauer und Melancholie. Was ist der Unterschied, den Freud hier festmacht? Unter Trauer versteht Freud unsere verstimmte Reaktion auf den Verlust von etwas, was von uns von Wert war. Gesundheit, Geld, Erfolg, Jugend, das Heimatland, eine Geliebte, ein Freund und so weiter. Für Freud ist Trauer eine psychische Arbeit und sie bringt wie jede Arbeit etwas hervor. Und im Fall der Trauer ist das, was sie hervorbringt, ihr eigenes Ende. Der Schmerz der Trauer bringt uns dazu, uns Schritt für Schritt vom verlorenen Objekt abzulösen. Es ist wohl eines der nüchternen Gesetze des Lebens, dass wir bzw. unsere Trauerarbeit es uns ermöglicht, im Laufe der Zeit selbst unsere liebsten Verstorbenen dem uns wohltuenden Vergessen zu überantworten. Melancholie ist ihrerseits auch eine Arbeit, eine psychische Arbeit, ein verlorenes Objekt zu eliminieren. Allerdings führt das beim Weg der Melancholie dazu, dass das Objekt inkorporiert, verschluckt wird. Es ist also ein anderer Umgang, mit dem Verlust umzugehen, als in der Trauer. Die Trauer verabschiedet das Objekt, die Melancholie inkorporiert es. Freud stellt sich die Frage, warum wählen einige die klippenreiche und schier nicht enden wollende Straße der Melancholie anstatt des harten, aber endlichen Weges der Trauer. Um das zu beantworten, führt Freud zwei Dinge ein, die Ambivalenz und den Narzissmus. Und Freud schreibt, dass die Subjekte, die quasi eine Art Prädisposition zur Melancholie mitbringen, stärker ambivalente Gefühle dem Geliebten, dem verlorenen Objekt gegenüber in den Vordergrund stellen. Dieses Objekt, sagen, ist das Verhältnis zu dem Objekt, das verloren ist, zeigt sich stärker als ein ambivalentes. Es war nicht nur geliebt, sondern es hat auch Hass und Groll des Subjekts auf sich gezogen. Das Verhältnis zum Objekt ist also in der Melancholie von Ambivalenz geprägt und diese Ambivalenz ist in der Melancholie besonders stark. Freud betont, dass es auch in der Trauer dieses Element gibt. Wenn man sich beispielsweise schuldig am Tod des anderen fühlt, wenn man etwa auch wütend oder böse auf den oder diejenige andere war. Es gibt immer ein Element von Groll den geliebten, verlorenen, Verstorbenen gegenüber. Kurz, jede Trauer ist ambivalent. Hinzu kommt, dass das geliebte und verlorene Objekt, sei es eine Person, ein Ideal oder ein Wert, durchaus auch mit Vorwürfen gegeißelt wird. Warum hast du mich verlassen? Der zentrale Unterschied, den Freud zwischen Trauer und Melancholie nachzeichnet, ist nun der folgende. Das Sprichwort "Sprich nicht schlecht von den Toten", de mortuis nihil nisi bonum, zeigt, dass die grundsätzlich vorhandenen negativen Gefühle kompensiert werden sollen. Nur in der Melancholie richtet sich diese Feindseligkeit nun nicht mehr gegen das verlorene Objekt. Auch die Trauer ist ambivalent und richtet sich aufgrund des Verlustes des geliebten Objekts auch gegen dieses. Aber die Trauer unterhält eine Beziehung zum Objekt. Und das ist in der Melancholie anders. In der Melancholie identifiziert sich das Subjekt mit dem verlorenen Objekt. Es wird selbst zu diesem verlorenen Objekt. Und daher richten sich die negativen Gefühle, die sich an jedes Objekt, jedes noch so geliebte Objekt binden können, richten sich plötzlich nicht mehr an das Objekt, sondern richten sich und wüten sozusagen im eigenen Ich. Statt auf das verschwundene Objekt zornig zu sein, wendet sich das Ganze in der Melancholie wie ein Bumerang und trifft das eigene Ich. Da sich die Melancholikerin, der Melancholiker mit dem Verlorenen identifiziert. Wie also halten wir es mit den Resten? Könnte es sein, dass wir melancholische Beziehungen zu ihnen unterhalten und nicht wissen, was wir eigentlich verloren haben, weil wir das, was wir beispielsweise nicht geworden sind, auf immer schon verbannt haben? Was wäre das für eine melancholische Kultur, die wir unterhielten auf lange Sicht, wenn die Reste, wenn all das, was wir nicht geworden sind, was wir nicht aufnehmen wollten, was wir nicht mit uns sehen wollten, was wir auch nicht werden wollen, wenn diese Reste auf immer an uns klebten oder in uns klebten, obschon wir glaubten, wir hätten sie entsorgt? Gegenwärtig ist wieder und wieder die Rede von Spaltungen, die durch Gesellschaften gehen. Wir haben dies in Österreich bei der Bundespräsidentenwahl erfahren und werden es womöglich nochmals erfahren. Aber auch andernorts spalten sich Gesellschaften. Die starke Mitte fehlt. Es kommt zu bitteren, es kommt zu bösen Entladungen, Beschimpfungen auf der einen wie auf der anderen Seite, als hätte eine Seite die andere gefressen. Leben wir in einer melancholischen Kultur? In der Melancholie greift ein Teil der Subjektivität sadistisch einen anderen Teil der Subjektivität an, tritt als Kläger auf. Sigmund Freud sagt, Klagen sind immer Anklagen. Das waren die philosophischen Brocken am 13. Juli 2016. Die Musik kam heute von Lalus, Henrik Nikolai Gorecki und jetzt gleich von Marian Faithfull. Es verabschiedet sich am Mikrofon Elisabeth Schäfer und wünscht einen angenehmen Nachmittag, einen guten Rest und einen schönen Sommer.
Bye. can buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. I sit and watch as tears go by.